Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.
In der letzten Episode von «Lass mal zu» haben wir Fabienne kennengelernt. Sie ist Mutter von einem Bub aus dem Autismus-Spektrum und sie hat uns unter anderem das erzählt.
Also zuerst sagen immer alle, oh cool, das ist ja so wie bei Big Bang Theory, da hast du so einen Sheldon, ist sicher mega lustig. Und nachher verbringen sie mal 2 Stunden mit uns und dann finden sie es nicht mehr so lustig und irgendwann wird man plötzlich nicht mehr eingeladen.
Plötzlich wirst du nicht mehr eingeladen. Was wir da gehört haben, ist kein Einzelfall. Psychische Erkrankungen führen häufig in die Einsamkeit. Und um Einsamkeit geht es in der heutigen Episode. Ich bin Dominik Diller. Bei mir sitzen 2 Frauen aus 2 Generationen. Laura ist 18. Sie ist im Moment in der Ausbildung. Sie macht das KV. Sie hat eine Borderline-Erkrankung und depressive Phase. Und sie sagt, sie ist häufig einsam.
Das krank einsam sein ist für mich, wenn ich unter Leuten bin und trotzdem die Einsamkeit verspüre.
Ebenfalls bei uns ist Silke, 52. Auch sie hat Depressionen, lebt sehr isoliert und zurückgezogen, ist einsam.
Wenn ich jetzt wirklich in eine tiefe Depression abrutsche, dann ertrage ich gar keinen rechts oder links von mir.
Silke, du hast mir gesagt, bei dir sei die Tagesform entscheidend, ob du überhaupt in der Lage bist, irgendeinen Kontakt zu haben oder irgendeine Aktion auszuführen. Jetzt ist ja heute eine Reise von Luzern hier auf Zürich angestanden für die Podcast-Aufzeichnung. Wie war das jetzt für dich?
Ja, das Endergebnis ist wie immer eine schlaflose Nacht. Das ist für mich dann Angst zu verschlafen, nicht rechtzeitig da zu sein. Oder tatsächlich, wenn es mir jetzt heute Morgen schlecht gegangen wäre, wäre ich nicht in der Lage gewesen, die Wohnung zu verlassen.
Der hat Job gesagt.
Ja, und das macht dann das Ganze noch schlimmer, weil ich lasse ja dann euch auch noch hängen. Und das heißt, dann ist gar nicht an Schlaf zu denken.
Da haben wir jetzt Glück gehabt, dass es trotz deiner schlaflosen Nacht klappt.
Ja, plus Betreuung. Dass jemand mitgefahren ist, dass ich nicht alleine hierhin musste. Das ist dann sehr hilfreich für mich.
Laura, wie gehst du mit dem um, wenn du eine Verpflichtung hast und nicht weißt, ob es dir denn gut geht?
Für mich ist es auch schwierig. Also, vor allem momentan, weil es mir in den letzten paar Tagen nicht so gut gegangen ist. Ich habe mir schon auch Druck gemacht, habe aber heute recht einen guten Tag gehabt und bin darum zuverlässig gewesen auf mich selber. Ja, und bin froh, dass ich es auch hinbekommen habe. Ich bin auch froh, dass ich nicht alleine fahren musste, weil dann kommt man schon ein bisschen grübeln.
Gibt es denn das oft, eben, dass er Abmachungen oder so nicht einhalten könnte? Weil ich habe jetzt keine Ahnung, oder? Ich habe mit euch telefoniert im Vorfeld, habe ein Teams-Meeting mit euch und dort sind erschienen und jetzt auch wieder.
Es variiert. Also sagen wir, im Moment habe ich eine relativ stabile Phase. Das heißt, ich bin relativ gut in der Lage, Termine wahrzunehmen. Dann rutsche ich aber in eine schlechte Phase, dann geht gar nichts mehr. Aufgrund dessen, wenn ich Verabredungen mache, immer so nach dem Motto, ihr wisst Bescheid, wenn ich bis dann und dann nicht da bin, dann komme ich nicht. Dann lasst mich einfach in Ruhe, dann komme ich nicht.
Steigen wir in unser heutiges Thema Einsamkeit. WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat Einsamkeit zum globalen Gesundheitsproblem erklärt. Einsamkeit, sagt WHO zum Beispiel, macht krank. Und trotzdem gilt ja Einsamkeit jetzt nicht als Krankheit, weil jeder und jede von uns kennt das Gefühl, irgendwie mal ein bisschen einsam zu sein. Wenn wird Einsamkeit aus eurer Sicht denn zur Krankheit? Oder eben, ich kann auch fragen, wenn wird Krankheit zur Einsamkeit?
Also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich finde einen Riesen, also ich bin ja depressiv, klinisch depressiv und bin einsam geworden durch Depressionen. Und dann gibt es die umgekehrte Form, ich bin einsam und kriege dadurch Depressionen. Ich glaube, dass man das sehr stark differenzieren sollte, weil meine Einsamkeit sehr oft gewollt ist und einfach auch notwendig. Und andererseits, ich dann immer versuche, mir das Gute einzureden nach dem Motto, ich bin ja alleinstehend, ich muss ja nicht funktionieren, ich darf auch einfach tun und lassen oder halt nichts machen, wenn ich das will.
Du hast jetzt gesagt, Einsamkeit ist quasi ja eingebaut in eine Depression. Also,
ja, aus meiner Sicht, für mich persönlich auf jeden Fall, ja.
Wie siehst du das, Laura?
Also bei mir ist es halt so, dass ich gerne alleine bin. Aber wenn ich zu lange alleine bin, dann kann es schon auch sein, dass ich Borderline diagnostiziert habe. Und dann kann es schon schnell sein, dass ich das tief reinfliege. Ja. Halt, weil ich sehr starke Stimmungsschwankungen habe. Es kommt auch immer auf meine psychische Verfassung drauf an. Also manchmal tut es mir mega gut, alleine zu sein, weil ich einfach abschalten durch den ganzen Stress, den ich habe. Ich bin momentan halt nicht viel einsam. Also ich habe viele Leute um mich herum.
Weil du in einer WG lebst.
Genau. Aber es gibt dann halt schon so, dass krank einsam sein ist für mich, wenn ich unter Leuten bin und trotzdem die Einsamkeit verspüre. Und das wird dann halt für mich schnell ein Problem, weil ich dann eben schnell in das Tief hineinfliege.
Es gibt ja in der Schweiz und eigentlich überall Leute, die schlicht und einfach niemanden haben. Und eben, du hast jetzt vorher gesagt, es gibt die Leute, wo die Einsamkeit auch ein bisschen weit wählen, weil sie gar nicht anders können, also weil sie wollen allein sein. Wie seht ihr das Spannungsfeld grundsätzlich?
Also für mich ist das sehr schwierig, so kurz zu beantworten. Was mich eigentlich fertig macht, ist, durch meine Antriebsarmut sitze ich den ganzen Tag zu Hause, was bei mir natürlich zu körperlichen Einschränkungen geführt hat. Muskelrückbildung, Kondition, alles ist weg. Und es sind dann gerade wie jetzt im Winter, wenn jemand sagt, Mensch, Silke, kommst mit Schlittle oder Skifahren oder was auch immer, wo ich einfach klar sagen muss, ich schaffe es körperlich nicht mehr. Ja, und dann soweit aufgrund dessen, weil mir Depressionen mich zu physischen Beeinträchtigungen geführt haben, viele Unternehmungen nicht machen kann und in dem Moment, dann fühle ich mich furchtbar einsam. Also, wie gern würde ich jetzt mal wieder einfach auf die Berge mich am Schlitten hocken und ich weiß, ich schaffe es körperlich nicht.
Spüre ich das richtig aus? Also ihr habt immer wieder Leute, die euch eigentlich fragen, ob ihr irgendwie etwas macht, etwas unternehmt. Es ist eher so, ihr müsst abwehren, weil ihr euch nicht in der Lage fühlt dazu.
Also es ist bei mir massiv weniger geworden, dass Leute, weil die kommt ja eh nicht mit.
Also weil depressive Menschen dazu neigen, aber die Unzuverlässigkeit dann halt mitzubringen und dann Abmachungen eben nicht einzuhalten und darum gibt es dann plötzlich die Situation, dass man nicht mehr gefragt wird.
Immer weniger, die kommt ja eh nicht mit, die müssen wir gar nicht fragen.
Wie erlebst du das, Laura?
Ja, also bei mir ist das, als ich stark, also in einer starken Depression gsi bin, also in dem Down vom Borderline, habe ich das auch viel erlebt. Ich bin auch eine Zeit lang in einem sehr langen Trauerprozess gsi. Und durch das, dass ich halt so in dem Depressiven gsi bin, haben dann die Leute halt auch das Gefühl gehabt, dass sie, also haben mich eigentlich auch gar nicht wirklich dabei wollen haben, weil ich halt meistens chli die gsi bin, wo halt nicht so hat mögen. Unter das bin ich dann halt auch vereinsamt ein bisschen. Ich habe halt eben das Glück, da ich jetzt mit einer Person zusammenwohne, dass ich nicht mehr so einsam bin. Also ich habe eigentlich immer ein bisschen jemanden um mich herum, aber ich merke schon auch, wenn es mir psychisch nicht gut geht, dass sich meine Mitbewohnerin distanziert und dann kommt das Einsamkeitsgefühl sehr schnell zurück und dann habe ich auch nicht nur die Einsamkeit, sondern Verlassensängste. Genau, und das ja, ist ein bisschen problematisch.
Wie so ein Teufelskreislauf. Genau. Man würde ja gerne, aber man kann nicht. Und das Verständnis vom Gegenüber, klar wissen die von meiner Krankheit, damit umgehen ist was anderes. Mhm. Und dann nach dem Motto, wenn man dann irgendwie hintern rücks erfährt, ah, die waren an dem Wochenende Schlitten fahren. Ich denke, oh scheiße, mich hat noch nicht mal einer gefragt. Das tut dann weh und drückt einen noch tiefer runter.
Also es gibt dann vor allem Momente, wo ihr denkt, wieso haben sie mich nicht gefragt, wieso meldet die oder der sich nie?
Man hätte ja wenigstens fragen können. Nein sagen kann ich immer noch.
Aber habt ihr auch Verständnis für die Leute, weil es eben vielleicht auch gar nicht mehr traut, zu fragen?
Es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Also manchmal fühle ich mich schon fast ein bisschen hintergangen.
Ja.
Aber ich habe schon das Verständnis dafür, vor allem Leute, die das halt nicht kennen. Also ich bin offen, wenn mich jemand fragt, so. Aber ich gehe jetzt nicht, ich erzähle nicht der ganzen Welt, ja, das und das ist mein Ding. Und ich finde einfach, wir sollten miteinander reden und offen sein, weil...
Und sie immer wieder versuchen.
Ja, genau, weil ich fühle mich manchmal schon schuldig, wenn ich dann sage, es tut mir leid, ich mag nicht und so. Aber ich muss es ja auch versuchen können. Und wenn man mir die Chance nicht gibt, dann ja, kann ich es halt nicht probieren.
Du hast vorher gesagt, du seist lange in einem Trauerprozess gewesen. Das hat mit einem Todesfall zu tun, in deinem Fall, von deinem ehemaligen Partner. Da reden wir nachher noch drüber. Vielleicht jetzt noch zuerst, Silke, du hast mir gesagt, du hast einen umgekehrten Tag nach der Rhythmus. Du hast am Anfang auch gerade so gesagt, ich muss immer schauen, ich kann dann nicht schlafen und dann logisch mag ich auch nicht früh auf und so weiter. Das führt ja dann eben auch dazu, dass man sozial immer mehr isoliert ist, weil man irgendwie eigentlich dann wach ist, wenn die anderen schlafen und dann schlaft, wenn die anderen wach sind. Oder sehe ich das falsch?
Jein, weil die meisten sind ja berufstätig. Also während ich schlafe, arbeiten die. Und soweit meistens trifft man ja doch Kollegen und sonstige eher am Abend oder am Wochenende. Aber halt, ja, das wird natürlich auch immer weniger, weil Wochenenden ist dann meist Familie, Freundschaft, Kollegen, was unternehmen, wo ich teilweise ja gar nicht so eingeladen werde, wie gesagt, oder es gar nicht körperlich schaffe. Es ist, also die Tag-Nacht-Umkehr macht eigentlich nur Probleme bei Terminen. Ich muss halt schauen, dass ich alle Termine spät Nachmittag oder möglichst abends, vormittags, keine Chance.
Bei dir sieht es ja anders aus. Du bist berufstätig, Laura.
Genau.
Du machst im Moment KV, bist 18, bist eigentlich mit drin, so in dem Prozess oder in dieser Zeit, wo man ja eigentlich sehr aktiv ist. Machst auf mich auch sehr einen aktiven Eindruck. Übrigens, ihr beide, oder? Man sieht euch ja nicht an.
Das ist das, ja.
Das ist ein kleines Problem. Also, viele, die mich kennenlernen und die mich frisch kennenlernen und dann halt eben die Downs mitbekommen, so leicht, die haben dann am liebsten gesagt, ja, ich hätte es nie von dir gedacht, dass du so auch depressiv kannst sein, blöd gesagt. Und ja, also, mir sieht es mir im Alltag eigentlich nicht an, halt nur wirklich, wenn ich die Downs habe. Das ist auch ein bisschen problematisch, weil man dann halt auch sehr schlecht merkt, wie es mir geht am Anfang, bevor es halt wirklich so schlimm wird. Ich habe zum Glück Unterstützung, wo ich immer zugehen kann, wenn irgendetwas ist. Aber,
Was ist das für Unterstützung?
Ich habe einen Therapeut, ich habe eben auch Begleitung vom Wohnhaus, wo ich bin. Und halt auch meine Kollegin, die mit mir zusammen wohnt, ich kenne die schon vor ein paar Jahren habe ich die schon kennengelernt. Und aber die Hauptunterstützung ist eigentlich schon mein Therapeut. Und ja, also ich merke halt einfach, wenn es mir nicht gut geht, habe ich schon auch mega Mühe. Ich bin auch schon öfters krank geschrieben gewesen. Ich habe meine erste Lehre durch das Borderline auch abgebrochen, weil es mir psychisch einfach nicht mehr gut gegangen ist. Und ja, aber durch das, dass ich die IV habe, hat man auch ein bisschen mehr Verständnis, wenn es mal so Zeiten gibt, die ich einfach nicht mag.
Jetzt habe ich von euch beiden gehört, ihr würdet euch ein bisschen mehr erhoffen, dass eben die Menschen um euch herum es immer wieder versuchen und eben nicht aufgeben. Trotzdem noch mal Frage an euch beide, würde es euch denn besser gehen, wenn ihr in schlechten Phasen nicht so einsam wäret?
Das kommt drauf an. Das sind, also wenn ich jetzt wirklich in eine tiefe Depression abrutsche, dann ertrage ich gar keinen rechts oder links von mir. Das ist egal, was der oder die dann machen würde, würde mich stören, aufregen. Und bei der anderen, wenn ich so mittelmäßig bin, also einfach, sagen wir mal, sehr schlecht drauf, ich habe mich mittlerweile dazu gezwungen, nach mindestens oder spätestens einer Woche zu sagen, so, und jetzt muss ich mit jemandem drüber reden. Einfach sagen, mir geht's nicht gut. Einfach das mal rauszulassen.
Und wer bedient das da jemand?
Bei mir, ich werde zu Hause in meiner Wohnung einmal wöchentlich oder je nach Bedarf von Traversa betreut, seit einigen Jahren schon, was bei mir zu einer Wahnsinnsverbesserung inklusive Stabilität geführt hat. Aber auch die blocke ich ab, wenn es mir ganz schlecht geht.
Und was mache ich denn die? Also was macht die Person? Das ist der Henning, der mit euch jetzt auch da angereist ist. Also der läutet dann und du machst nicht auf?
Nein, wir haben das meistens doch so geregelt bekommen. Es ist, glaube ich, auch nur ein- oder zweimal vorgekommen. Dann eine Nachricht nach dem Motto, möchte Termin absagen und bitte einen neuen geben.
Wie ist es bei dir? Wir haben von dir schon erfahren, du lebst in der Wege, also es klingt nicht nach totaler Isoliertheit. Eben, du bist in einem Alter, wo man häufig auch sehr aktiv ist, wo man viele junge Leute um sich herum hat. Trotzdem bist du eben eine Expertin in Sachen Einsamkeit. Wie ist es denn bei dir, wenn es dir eben nicht gut geht und du trotzdem die Leute um dich herum hast?
Also wenn es mir ganz schlecht geht, dann isoliere ich mich von allen. Also,
kannst du denn das rein räumlich?
Ich verkrüche mich in meinem Zimmer. Also es gibt dann schon, meine Mitbewohnerin kommt dann schon fragen, wie es mir geht. Ich bin jetzt aber auch noch nicht so lange in dieser WG, erst seit dem Juli. Und habe seitdem eigentlich nicht so ein extremes Down gehabt, dass ich mich komplett isoliert habe. Beim Arbeiten sieht es dann schon ein bisschen mehr so aus, dass ich nicht mehr telefonieren mag. Also wenn es mir wirklich gar nicht gut geht, dann manchmal schaffe ich nicht einmal ein Mail zu schreiben, weil ich einfach den ganzen Tag in die Leere starre und nicht einmal mag am Handy sein. Oder halt versuche zu schlafen, aber kann nicht schlafen, weil ich so depressiv bin. Dann will ich einfach meine Ruhe von den Leuten. Also es braucht dann für mich mehr Energie, mit dieser Person darüber zu reden, als wenn ich einfach meine Zeit habe. Aber ich merke dann schon so nach einem Zeitraum, kommt immer ein bisschen darauf an, was vorgefallen ist, überwinde ich mich selber auch wieder zu den Leuten zu gehen. Es braucht einfach seine Zeit.
Du hast jetzt nur deinen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochen. Wie reagieren denn die auf diese Phase? Ich nehme mal an, die sind informiert, aber trotzdem müssen sie auch mit dem umgehen.
Durch das, dass ich halt auch von Traversa aus wohne, haben wir halt, also ich habe ja eine Vereinbarung unterschrieben. Sie melden sich dann meistens beim Traversa, wenn etwas ganz schlimm wäre oder so. Und dann würden die Betreuer weiter schauen mit mir. Oder auch mein Psychologe. Also mit dem habe ich eigentlich immer Kontakt. Wenn, dann schreibe ich ihm einfach ein WhatsApp, so ich mag nicht mehr oder irgendwas. Und dann meldet er sich. Es geht bei mir dann vielleicht schon so 2 Tage, bis ich mal antworte, weil ich einfach keine Energie finde. Aber es sind alle informiert. Und natürlich ist es für meinen Arbeitgeber nicht so gäbig, wenn ich das habe. Aber sie zeigen schon auch Verständnis. Wir sind da auch immer wieder im Austausch. Genau.
Also für den ersten Teil, wo wir so ein bisschen über die Einsamkeit an sich geredet haben, würde ich jetzt mal als Resümee oder als Zwischenresümee sagen, hey, wichtig ist, dass die Leute in eurem Umfeld eben viel Verständnis mitbringen und nicht aufgeben, euch zu aktivieren und euch zu fragen, ob ihr an Aktivitäten teilnehmen wollt.
Ich muss ganz ehrlich sein, bei mir ist dann auch, wenn man mich zu sehr drängt, kommt genau das Gegenteil. Dann ziehe ich mich erst recht zurück. Also wenn jetzt jeder kommt, irgendwie 3-mal die Woche und jetzt komm doch und mach doch und ich will mit oder komm doch mit, das ist dann für mich genauso schwer.
Also drängen einfach nicht, aber fragen.
Ja, aber das ist halt natürlich, die Erwartungshaltung dem anderen gegenüber ist natürlich sehr, sehr hoch damit. Und da muss ich dann für mich sagen, ich erwarte vielleicht auch zu viel. Also nach dem Motto, fragt er mich, dann sage ich nach dem Motto, ja, wieso fragst du mich wieder? Fragt er mich nicht? Ja, wieso hast du mich nicht gefragt? Also teilweise ist es wirklich für die Mitmenschen auch schwer, es mir recht zu machen. Aber ich weiß es ja selber nicht besser. Und
hast du eine Lösung, Laura?
Bei mir ist das meistens genau gleich. Also ich fühle mich sehr schnell drängt von den Leuten, aber ich erwarte halt trotzdem irgendwie, dass man mich ab und zu mal fragt, weil sonst komme ich irgendwie auch gar nicht aus dem Teufelskreis raus. Aber wenn man mich dann sozusagen stresst oder drängt, dann gehe ich nur noch mehr in das Loch rein, weil dann habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt und es muss klappen und so weiter. Und dann mache ich mir selber so viel Druck, dass es mir nur noch schlechter geht.
Und wenn es dann nicht klappt, ist es noch 10-mal schlimmer.
Genau.
Jetzt habe ich mich doch so angestrengt und gemacht und wieder hat es nicht geklappt. Und dann geht's weiter runter. Also diese Selbstzerfleischung, ich beherrsche die leider sehr, sehr gut.
Oh. Das ist mies.
Das ist ja der Silke, ihres Handy. Wo ist es?
Das tut mir leid.
Gut, jetzt hat es aufgehört.
Sorry, mich lütet sonst nie jemand an. War ja klar.
Jetzt wollte ich wirklich gerade sagen, ja, was ja, heisst denn das, lütet mir niemand an? Jetzt
ich weiß auch, wer es ist und ich weiß auch, was er will. Aber so, jetzt ist es abgestellt.
Gut.
Entschuldigung.
Ich möchte zusammen mit euch ein bisschen zurückgehen in eurer Biografie, auch um so ein bisschen erfahren, wie es zu dieser Situation gekommen ist, wo ihr heute drin seid. Fangen wir bei dir an, Laura. Du bist sehr jung, sehr viel allein gewesen. Hast du mir am Telefon gesagt? Erzählst du uns, warum?
Ja, also ich habe eine alleinerziehende Mutter mit 4 Töchtern.
Also drei Geschwister.
Genau. Also mit mir sind wir das vierte. Ich habe zwei ältere Halbgeschwister und eine jüngere von Mutterseite. Ich habe dann auch noch eine vom Vater, aber nicht so wirklich Kontakt. Genau. Und es war halt so, dass meine Mutter durch das eigentlich immer 100% hat müssen arbeiten, damit wir irgendwie um die Runde gekommen sind. Und meine zwei älteren Geschwister haben selber auch psychische Probleme gehabt. Und meine Jüngere ist 6 Jahre jünger als ich. Und halt in diesen 6 Jahren, wo sie noch nicht auf der Welt war, bin ich sehr viel allein daheim gewesen, weil meine zwei Eltern, wir haben einen Age Gap von 9 Jahren, die älteste Schwester von mir und ich. Und die andere von 4. Und die sind auch schon früh ausgezogen. Also ich bin eigentlich viel allein daheim gewesen, weil alle unterwegs gewesen sind. Bin auch sehr schnell gross geworden. Also ich habe mit 6 gewusst, wie man ein Bad putzt, wie man Küche macht, wie man kocht, das Gröbste. Und durch das bin ich halt viel allein daheim gewesen, weil ich das halt schon so gelernt habe. Und dort war es für mich sehr schwierig gewesen, allein zu sein, weil ich ja noch so jung gewesen bin. Mittlerweile halt.
Hast du das auch formuliert, dass es für dich schwierig ist?
Ich bin ein Mensch gewesen, wir haben, also meine älteste Schwester hat eine Krankheit namens MS. Wir haben sehr eine schwierige Familiengeschichte und ich habe dann alles eigentlich in mich hineingefressen. Durch das bin ich auch so depressiv geworden, schon als Kind, weil ich einfach nicht mehr an Wellen belasten wollte, weil alle ein bisschen Familienprobleme hatten. Ja, also ich habe das eigentlich nie gesagt.
Also du hast dich zurückgenommen, weil du gewusst hast, mit einer Schwester mit Multipler Sklerose wollte jetzt nicht auch noch irgendwie meine Probleme in den Vordergrund stellen.
Ja, also meine Mutter ist psychisch erkrankt, dann eben meine Schwester hat MS. Die zweite Älteste ist depressiv, schwer depressiv und hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Ja, und dann war es halt schon so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich jetzt noch meinen Senf dazugebe, dann, ja, Burnout bei der Mutter ist bekannt. Und hatte einfach Angst gehabt um meine ganze Familie.
Und dann bist du mit 15 bist in ein Wohnheim für Kinder und Jugendliche gekommen. Und dann hast du eine Kochlehre angefangen. Und dann würde mir dann eigentlich eben davon ausgehen, dann bist du wie so ein bisschen draussen aus dieser schwierigen familiären Situation. Aber bei dir ist es dann dort fast noch schlimmer geworden, weil du bist dort noch einsamer geworden während dieser Kochlehre.
Genau. Also ich habe dann am Anfang, bevor ich die Lehre angefangen habe, habe ich gefunden, voll cool. Ich bin mal für mich, ich kann einfach mich selber halt sein, so. Ja, und dann ist es irgendwie, mir ist es psychisch vorher nicht so gut gegangen. Ich bin in einer Klinik gewesen vor der Lehre. Und bin dann aus der Klinik gegangen wegen der Lehre halt, weil ich einen Vertrag unterschrieben hatte und ich hatte Angst gehabt, dass ich dann die Lehre nicht starten kann. Und dann bin ich dort in ein Personalzimmer gekommen. Und dann war es halt wirklich so gewesen, dass ich eigentlich am Morgen aufgestanden bin arbeiten, um 4 Uhr fertig war und dann bin ich allein gewesen. Und dann habe ich mir halt so Fluchtwege gesucht, indem ich irgendwie noch auf Luzern gegangen bin, um Kollegen zu treffen. Ja, aber das war halt auf langer Zeit auch nicht gut für meine Psyche und für meinen Körper, weil dann bist du erst am 1 in der Nacht daheim. Und dann kommst du dort noch studieren, weil du eigentlich noch Zeug hättest sollen machen, aber hast nicht mögen, weil du allein gewesen bist daheim. Ja, also es war schon ein bisschen schwierig gewesen.
Ich probiere jetzt Silke auch wieder ins Gespräch hineinzuholen, obwohl du ganz eine andere Geschichte hast. Logisch, ja. jede Person, jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Bei dir ist es viel später losgegangen. Ja.
Sehr, sehr viel später. Also ich habe eine relativ normale Kindheit gehabt, um nicht zu sagen, sehr wahrscheinlich sogar eine sehr gute. Habe sehr viel Sport gemacht, Schule ohne Probleme, Ausbildung gemacht. Bin 4 Jahre um die Welt gereist, habe zwischendurch immer wieder im Service gearbeitet, alles Mögliche. Bin dann wieder zurück in den Beruf. Bis dann leider 2003 ich senkrecht in einen Burnout reingerannt bin. Also,
wieso senkrecht?
Ich hätte es aufgrund meiner Ausbildung und wissen müssen, ich hätte die Symptome erkennen müssen.
Du bist Pflegefachfrau, ausgebildete.
Ja. Also Krankenschwester mit Spezialisierung, aber auf Altenpflege und palliative Sterbebegleitung.
Und wieso hast du es nicht gewusst? Oder wieso hast du das, was du gewusst hast, nicht befolgt?
Ja, das war für mich nicht vorstellbar. Ich habe in meinem Leben alles geschafft, was ich wollte, wie ich wollte. Und dann wurde jemand wie ich, nee, das ging nicht. Das ging in meinen Kopf nicht rein. Und ich habe also auch wirklich konstant durchgearbeitet bis zu einem Tag. Und dann bin ich komplett zusammengebrochen. Also vor allem kompletten Nervenzusammenbruch. Aber ich habe bis dahin tatsächlich voll meine Leistung erbracht.
Also ganz klar, ein Leben vor der Depression und eins nachher.
Ja, und seitdem, das sind zwei Welten, das sind zwei Leben. Ja. Oder fast drei, würde ich sagen, weil die ersten Jahre der Depression waren bei mir extrem schlimm. Ich war fast Pflegefall. Also sprechen, einen zusammenhängenden Satz habe ich nicht mehr reden können. Ja, Zähne putzen, duschen, was ist das? Was soll ich da? Und habe dann sehr lange gebraucht, um überhaupt irgendwie da wieder rauszukommen. Dann kam Trennung vom Lebensgefährten, mit dem ich damals 13 Jahre zusammen war, der sich aufgrund der Depressionen von mir getrennt hat, was wieder zu einem Absturz natürlich geführt hat. Ja, und so habe ich jahrelang rumgetümpelt. Und jetzt seit, ich würde sagen, 5 Jahren, seitdem ich von Traversa betreut werde, bin ich stabil. Ich habe meine Phasen, gute, schlechte, aber ich war nicht mehr in der Psychiatrie und kein Suizid. Versuch.
Kann man da jetzt eine Verbindung wieder zu dir ziehen, Laura? Du hast auch deine Phase, jetzt gerade wieder eine gehabt, die nicht so gut war, hast du ganz am Anfang gesagt, aber auch grundsätzlich einigermaßen stabil. Und wenn du jetzt zurückgehst in die Zeit, wo es ganz schlimm war, was war dort gewesen?
Ja, also bei mir hat es halt viele Auslöser gegeben. Ich hatte auch Traumata, die ich immer wieder erlebt habe. Und es ist bei mir meistens ein bisschen schwierig herauszufinden, wieso ich die Downs habe. Also ich kann gut reflektieren, wie ich mich gefühlt habe. Aber was der Auslöser selber war, ist meistens schwierig zu sagen, weil es kann so etwas Kleines sein, das mich so lange belastet, weil ich halt auch sehr viel sehr persönlich nehme. Genau, also es kann schon nur sein, wenn mir jemand sagt, boah, jetzt mach doch einfach. Und dann, das kann mir dann schon so einen Druck geben, dass es einfach, ja.
Das hören wir immer wieder, das haben wir jetzt in 3 Folgen hier schon gehört, so reiss dich doch mal zusammen, dass man sich dann das auch selber fast ein bisschen sagt. Aber wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, verschlimmert hat sich alles noch in der Zeit, wo du angefangen hast, Drogen zu konsumieren.
Genau, also ich bin, als ich noch in der Oberstufe war, im letzten Schuljahr, Ende letztem Schuljahr, habe ich eben so, einfach so viel Stress gehabt. Ich sage jetzt nicht ein Burnout, aber es war nahe an einem Burnout gewesen, und das ist schon krass für meine jungen Jahre. Ich war dort 15. Gewesen. Bin ich dann in die Klinik gegangen im Sommer und habe dann, also in einer Akutklinik für Jugendliche, und habe dann Leute kennengelernt, die halt Drogen missbraucht haben, also sehr viel Drogenkonsum hatten, auch in der Klinik selber. Und dann ist es mir so schlecht gegangen dort, und dann haben die gesagt, boah, komm, kannst mal probieren, wenn du willst und so. Und ich habe halt gesehen, wie glücklich das die Leute gemacht hat. Und dann bin ich halt in das Zeug hineingekommen.
Von was für Drogen reden wir?
MDMA vor allem.
Also Ecstasy.
Ja, genau, Ecstasy. Nach Ecstasy habe ich auch Xanax, also Benzodiazepin, konsumiert, um alles zu vergessen und zu verdrängen. Ja, und als ich dann eben aus dieser Klinik gekommen bin ich eben in diesem Personalzimmer gewesen. Und dort hatte ich so viel Zeit gehabt, dass ich nur noch mehr in die Drogen hineingerutscht bin, weil das Ecstasy löst Glücksgefühl aus. Und dann bist du halt glücklich, und wenn das dann wieder weggeht, dann bist du sehr depressiv. Und dann habe ich das halt immer wie mehr genommen. Ja, bin dann auch wieder in die Klinik gekommen, also durch den Ecstasy-Konsum, weil ich dann eigentlich gar kein Glücksgefühl mehr hatte im Hirn. Ja.
Also das Down nach dem Ecstasy-Konsum, das ist dann so tief, also so tief geht es dann runter, weil die Dopamin-Geschichte, die das auslöst, man muss dann büßen am nächsten Tag für das, oder?
Ja, genau. Also es hat Zeiten gegeben, da habe ich 3 Ecstasy Tabletten genommen. Das ist ja meistens noch gestreckt, durch das wirst du eigentlich mehr abhängig. Also, und bei mir war es nicht die körperliche Abhängigkeit gewesen, sondern die psychische. Weil, ja eben, ich habe das Glücksgefühl gesucht. Und als ich dann so depressiv war, nach dem Konsum, ich war manchmal 3 Tage echt einfach am Schlafen gewesen, oder einfach so in die Leere am Starren gewesen. Ich war auch gar nicht wirklich ansprechbar gewesen.
Ja. Wie bist du aus dem wieder rausgekommen?
Durch eine Nahtoderfahrung. Also ich habe wirklich einmal... Ich bin sehr ein kleiner Mensch, und Es geht ja immer ein bisschen um Gewicht, Grösse und so, wie viel man kann konsumieren kann, dass es nicht gefährlich wird. Also es ist eigentlich immer gefährlich, aber halt umso mehr, umso gefährlicher. Und ich hatte sicher etwa 1,5 Gramm Ecstasy intus und bin dann am Boden gelegen, bin nicht mehr ansprechbar gewesen. Bin zum Glück durch eine Kollegin habe ich überlebt, aber ich bin wirklich kurz vor dem, also ich hatte eine Nahtoderfahrung, ich habe schon das Licht gesehen, blöd gesagt. Und ja, dann habe ich gefunden, jetzt muss ich aufhören.
Können wir über den Tod reden?
Ja.
Ja, sicher.
du hast mir gesagt, du hast diverse Suizidversuche. Bei dir, Silke?
Vier Suizidversuche. Ich mache heute immer makabere Scherze. Ich bin denen oben wie unten zu anstrengend. Die schicken mich immer wieder zurück. ja, und ich habe auch heute eigentlich keine Angst vorm Tod. Das ist das eine der wenigen positiven Aspekte. Vielleicht auch, weil ich halt keine Familie, keine Kinder habe. Da sage ich, ja Gott, wenn ich jetzt morgen vom Bus überfahren werde, dann ist das halt.
Das wäre jetzt so die fatale Haltung?
Es stört mich also auch nicht. Also ich habe jetzt Gott sei Dank, wie gesagt, nicht mehr Suizidgedanken, Wünsche, geschweige denn Umsetzung, was sonst auch immer in Kombination dann mit Psychiatrie, Einweisung war. Aber es ist nach wie vor so, dass es eigentlich gerade auch in den schlechten Phasen wie ein Rettungsanker ist. Wenn alles gar nicht mehr geht, wenn es wirklich nicht mehr kann, ich nicht mehr mag, dann bringst du dich halt um. Und das war was Positives für mich. Ne? Nicht nach dem Motto, dann weiß ich keinen Ausweg mehr, sondern dann nehme ich das Schöne, ich bringe mich um.
Was denkst du, wenn du das hörst?
Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch in dieser Einstellung sehr lang gewesen. Durch das, dass ich halt einen Suizid miterlebt habe, habe ich jetzt eine andere Einstellung davon, weil ich weiss, wie weh das den Leuten um dich herum macht. Ja, ich habe auch ein paar Suizidversuche gehabt, habe jetzt nicht mitgezählt, weil ich zeitlang schon sehr depressiv war. Also ich habe mich mit Medikamenten versucht zu überdosieren, auch mit Drogen selber. Es ist schon schwierig. Ich bin dann auch immer in die Klinik gegangen. Aber meine Haltung ist halt nicht mehr so, ja, wenn es passiert, dann passiert es. Also natürlich kannst du jederzeit sterben, das ist mir schon bewusst. Aber ich gebe mir schon Mühe, dass es noch ein Zeitchen geht, genau, bis ich nicht mehr da bin.
Du hast also dein Freund hat sich umgebracht. Ihr habt beide mal in einer Beziehung gelebt. Und bei beiden hat der Verlust vom Partner die Situation verschlechtert.
Oh ja.
Bei
ja.
dir ist es nicht ein Suizid gewesen, sondern einfach eine Trennung, glaube ich, oder?
Also es war erst eine Trennung, aber mehr räumlich, weil wir hatten noch einen gemeinsamen Hund und haben uns insoweit, also auch freundschaftlich getrennt, also er sich von mir. Wir haben uns aber bestimmt 2-3 Mal die Woche gesehen. Das heißt, da war noch irgendwo eine gewisse Stabilität und Unterstützung, nur ist der dann leider sehr unerwartet 2012 verstorben. Gerade hatte ich mich eigentlich gerade stabilisiert. Das war natürlich wie weggeblasen. Ich habe wieder bei Null angefangen. Ja, und natürlich ein Wahnsinnsstütze und Bindeglied ist weggefallen. Aber die Trennung war, weil er gesagt hat, mit deinen Depressionen, du bist nicht mehr die, die du mal warst. Und die Frau, die du jetzt bist, die liebe ich nicht mehr. Was soll man da antworten? Da kannst du nicht gegen diskutieren, da kannst du nicht gegen kämpfen. Ganz neu hinnehmen.
Ja, also bei mir war es halt eben ein Suizidfall gewesen. Was ich sagen muss, wir sind nicht mehr in einer Beziehung gewesen. Wir sind einfach noch sehr eng gewesen, einfach. Bei mir war es sehr schwierig gewesen, weil niemand hat etwas von ihm als Abschied gesagt bekommen. Also das Abschließen war sehr schwierig gewesen. Ich habe mir halt auch Vorwürfe gemacht, wieso habe ich das nicht gemerkt. Ich meine, niemand hat gewusst, dass er depressiv ist oder sonst etwas, dass er Suizidgedanken hat. Das ist wirklich aus dem heiteren Himmel eigentlich passiert. Es ist am Morgen passiert, bevor er in die Berufsschule gehen sollte, und ich habe es dann am Abend erst erfahren. Bin dann so zusammengebrochen, also ich habe dort schon in einem Wohnheim gewohnt für Jugendliche, bin dann so zusammengebrochen, dass ich am nächsten Morgen in Therapie gegangen bin, dann habe ich mein Zeug gepackt und bin zu meiner besten Kollegin, weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Und ja, nachher war es so, gewesen, dass ich mich dort, denke, verbunkert habe.
Mache ich eine kurze Pause. Schluck Wasser trinken.
Geht gleich wieder.
Oder Ziggi?
Kannst du den Ziggi rauchen?
Ja klar, kein Problem. Silke ist gerade von dem Gefühl übermannt worden, im Moment, wo die Laura von dieser furchtbaren Geschichte erzählt hat, vom Suizid von ihrem Partner. Silke, kannst du uns schnell sagen, warum als du jetzt von dem Gefühl übermannt worden bist?
Wenn ich ehrlich bin, war jetzt nicht unbedingt das Thema Suizid das Problem, sondern das war die Aussage, die ich gemacht habe, dass ich verlassen worden bin aufgrund meiner Krankheit. Und das auszusprechen und sich dessen nochmal bewusst zu werden, tut einfach weh.
Und auch zu hören, wie Laura, ja, wo 18 ist.
Ja, also das ist für mich, ich bin jetzt 52 und kämpfe noch mit meinem Leben. Und ich muss sagen, also mit 18, wenn man mit 15 schon drogenabhängig war oder mit 16, da überhaupt rauszukommen, ist ja schon eine Wahnsinnsleistung.
Aber auch mal wieder zu sehen.
Aber das dann mit der Krankheit im Hintergrund, mhm, und dann zu sagen, ich muss jetzt, ich kann nur sagen, also ich wäre mit 18, ich würde heute nicht mehr hier sitzen. Ich kann nur sagen, Hut ab, sie hat meine absolute Bewunderung.
Geht mir natürlich genauso. Ihr beide, wo auch in der Lage sind, das zu artikulieren und über das zu erzählen und eben auch aus so einem Tief immer mal wieder rauszufinden. Das finde ich so beeindruckend. Ich möchte noch auf etwas eingehen, was du vorher erzählt hast, Silke. Du hast gesagt, wo dein Partner gegangen ist, zuerst habt ihr euch noch ein paar Jahre lang getroffen, wegen dem Haustier. Ihr habt gemeinsam einen Hund gehabt. Man hört viel von Leuten, die einsam sind, dass sich ein Haustier zutönt, dass Haustier gut tönt.
Also ich würde es absolut befürworten. Und jedem, der irgendwie ein bisschen tierlieb ist und mit Einsamkeit zu kämpfen hat, dazu raten, optimalerweise tatsächlich einen Hund, weil man muss die Wohnung verlassen und man kommt mit Leuten sehr schnell ins Gespräch. Für mich kommt es dennoch nicht mehr in Frage, weil es halt auch eine Belastung ist. Also wenn ich ein Tief habe, dann muss der Hund immer noch dreimal raus und möchte beschäftigt werden oder was auch immer. Und wenn man das dann nicht leisten kann, wird es noch schlechter. Aber zum Beispiel eine Katze, ein Hamster, Schildkröten, weiß ich nicht. Ich würde es absolut jedem raten, wenn es irgendwie geht.
Du hast auch Katze, oder? Oder K?
Ja, so, als ich bei meiner Mutter gewohnt habe, haben wir zwei Katzen gehabt. Also die eine war mein Baby. Die sind mit mir aufgewachsen. Also wir hatten sie, als ich etwa 8 war, haben wir die erste geholt und die waren noch Babys. Und die haben auch, immer wenn es mir nicht gut gegangen ist, haben sie gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und der eine ist dann immer zu mir gekommen, kuscheln. Und dann habe ich mich amigs, blöd gesagt, schon fast Birchli ausgebrüllt. Und sie haben mir einfach so ein bisschen Halt gegeben. Ich habe jetzt zwei Schildkrötli, die ich leider nicht bei mir haben kann, wegen der Regelung von Haustieren.
Also Traversa erlaubt keine Haustiere.
Genau, aber ja.
Also jetzt wollen wir nicht irgendwie Traversa, ja, genau, als böse.
Also ich bin der Traversa nicht böse. Es ist, ja.
Es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Es geht auch darum, eben am Haustier auch gerecht zu werden, wenn man, genau, falls man wieder irgendwie in eine Klinik, genau, muss oder so, wer schaut denn zum Tier? Und du hast ja gesagt, Silke, ich möchte keinen Hund mehr, weil ich dem Tier eben nicht gerecht kann werden.
Das schlechte Gewissen wird noch viel schlimmer. Weil wenn es nur mir alleine schlecht geht und ich, was weiß ich, eine Woche nicht dusche oder sonst was, ja, das interessiert keine Socke. Ja, aber ein Hund, der hat, oder ein Tier hat seine Bedürfnisse. Bei mir, muss ich sagen, war recht witzig. Der Hund ist tatsächlich angeschafft worden als Therapiehund. Das war eine Empfehlung von einem Psychologen oder Psychologin. Das Problem war nur, jedes Mal, wenn ich weinte, ist der Hund abgehauen. Der hat's nicht ertragen, wenn ich geweint habe. Also war dann wieder etwas kontraproduktiv, aber es war trotzdem das Goldstück.
Und auch ein Hund oder ein Haustier, ein Katz, führt zu Zweisamkeit. Es gibt den Begriff von der Zweisamkeit, der ist meistens ja positiv konnotiert und eben im Gegensatz dazu die Einsamkeit, die für viele zur Krankheit kann werden kann. Laura, du hast ein Gedicht geschrieben. zu dem Thema oder zu diesen beiden Themen. Das hat einen Absatz, wo es um Einsamkeit geht und einen, wo es um Zweisamkeit geht. Was mir aufgefallen ist oder was ich so schön gefunden habe an dem Ganzen, ist, dass du auch in der Einsamkeit die schönen Sachen suchst. Du schreibst zum Beispiel, denn in der Einsamkeit so still finde ich den Weg zu meinem Willen. Ich lerne mich selbst zu lieben und meine eigene Stärke zu spüren. Fürchte dich nicht vor der Einsamkeit, denn sie birgt auch Schönheit und Klarheit. Sie hilft dir, dich selbst zu finden und dich mit deinem Innersten zu verbinden. Laura, erzähl uns, warum hast du das Schöne von der Einsamkeit da rausgeschafft?
Weil ich finde, dass man in allem das Positive sowie das Negative muss sehen. Also ich bin veranlagt, mir pessimistisch zu sein und zu denken. Das sagen mir auch viele Leute immer wieder, jetzt bin ich nicht so pessimistisch oder was auch immer. Aber es ist schon wichtig, auch, dass man im Leben durchkommt, auch das Positive zu sehen. Und es ist, also ich finde, Einsamkeit kann gut tun, aber es kann halt auch weh machen oder kann dich halt auch eben zu der Krankheit bringen. Aber mir hat Einsamkeit auch sehr viel geholfen. Also, als ich mich selber so ein bisschen abgeschottet habe, ist mir auch viel bewusst geworden. Sei es positiv oder negativ. Und wenn man sich Sachen bewusst wird, kann man auch daraus lernen. Also das Reflektieren ist sehr wichtig. Und nicht nur das Negative zu reflektieren, sondern eben auch das Positive.
Gibt es für dich auch eine Schönheit in der Einsamkeit? Also auf sich selber zurückgeworfen werden, beispielsweise.
Ja, diese komplette Selbstbestimmung. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und wenn da ist keiner rechts, keiner links, der irgendwelche Forderungen stellt. Und genau, ich habe einfach Ruhe. Wenn ich nachdenken möchte, kann ich nachdenken. Ich kann mich aber auch vom Fernseher oder sonst was berieseln lassen. Es ist in dem Moment wie eine Oase. Keiner will was von mir. Ich genieße diese Ruhe. Also ich reise ja auch tatsächlich mittlerweile wieder gerne. Und dann genieße ich das irgendwo, entweder nur dumm in der Ecke zu sitzen, mal ganz blöd gesagt, und dem Meer zuzugucken. Und man sollte sich nicht immer über Dinge aufregen, die man vielleicht nur bedingt oder gar nicht ändern kann. Und alles, jede Situation hat irgendetwas Positives.
Jetzt haben wir über Einsamkeit und über Zweisamkeit geredet. Ich möchte noch über zwei andere Begriffe mit euch reden, über Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Wie fest möchtet ihr über euer Leben selber bestimmen und wenn oder inwiefern sind ihr froh, dass euch gewisse Entscheidungen auch abgenommen werden oder ihr unterstützt werdet?
Also ich habe es die ersten Jahre als sehr schlimm empfunden, diesen Eingriff in die Privatsphäre, mir zu sagen, wann, also von IV-Schulungen über weiß ich nicht was und wo ich wann zu sein habe, dann nach dem Motto, kann die überhaupt noch alleine wohnen? Nee, die packen mal in irgendeine WG. Und wo ich dann sagte, jetzt hört mal auf, euch alle in mein Leben einzumischen, ich lasst mich doch einfach in Ruhe. Ist eigentlich bedingt immer noch so. Deswegen habe ich mich ja zum Beispiel auch am Anfang gegen Traverser gesträubt. Das ist ja noch einer, der da in meinem Leben rumfummelt. Ja, du hast den Psychiater für die Medikamente, sonstigen Blödsinn, halt Therapeuten noch. Und dann habe ich noch einen Bistand, der sich um die ganzen Finanzen kümmert. Muss aber sagen, dass ich da im Nachhinein sehr, sehr froh drüber bin. Aber damals das weggenommen zu bekommen, so ich verwalte nicht mehr mein eigenes Geld im Alter von über 30 Jahren, das war ein tiefer Einschnitt.
Also eine Art eine Entmündigung. Ja. Was ist denn das Positive?
Gott sei Dank, ich habe keine Schulden mehr. Ich bin damals in die Schulden reingerattert, weil ich mich um meine Finanzen gar nicht mehr gekümmert habe. Es ist viel unkomplizierter und hilfreicher. Und mittlerweile sogar so, dass ich mit der Unterstützung Traverser, wir jetzt dabei sind, dass ich nach über 15 Jahren wieder meine Finanzen in Eigenverwaltung bekomme. Und muss sagen, immer noch froh bin, dass ich Unterstützung bekomme, weil es ist einfach auch wahnsinnig kompliziert mit diesen IV-Anträgen und da blicke ich bis heute nicht durch.
Und natürlich aber auch die Hilfe im Alltag, wo du auch ganz am Anfang gesagt hast, also wo wichtig ist, dass sich jemand eins in der Woche mindestens besucht.
Mittlerweile sage ich das, aber früher hätte ich gesagt, nee, das brauche ich nicht. Mittlerweile habe ich Gott sei Dank festgestellt, dass es mir auch sehr gut getan hat, aber ich habe mich lange dagegen gesträubt.
Laura, was ist für dich eine gute Balance zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung?
Also bei mir ist es halt so, da ich mit 15 schon ins erste Wohnheim gekommen bin, ist es für mich enorm schwierig gewesen, weil ich vorher halt sehr viel selber gemacht habe. Also wie ich schon gesagt habe, meine Mutter war nicht so viel rum, was ich ihr eigentlich auch nicht vorwerfe. Es ist halt einfach nicht anders gegangen. Aber ich habe jetzt amigs noch zu kämpfen damit, vor allem. Also um Beiständin bin ich extrem froh. Ich habe auch eine Beiständin, die die Finanzen verwaltet. Als ich Drogen konsumiert habe, habe ich natürlich meine Rechnungen nicht bezahlt, weil ich alles für den Drogenkonsum ausgegeben habe. Durch das bin ich sehr froh, dass ich sie habe. Für mich ist einfach immer schnell das Gefühl von Kontrolle da, wenn ich die ganze Zeit Leute um mich herum habe. Und mein Ziel vor Augen war halt, boah, jetzt werde ich 18. Jetzt bin ich frei, blöd gesagt. Das ist mir auch immer gesagt worden, natürlich, weil mit 18 ja volljährig, bist gesetzlich aber volljährig, musst nicht mehr einen Erziehungsberechtigten haben. Und das war eigentlich so mein Go-To-Ziel gewesen. Das war eigentlich auch der Grund, wieso ich durchhalten wollte. Und darum ist es für mich extrem schwierig, und das sage ich auch jetzt, also für mich ist es momentan auch schwierig zu wissen, zweimal in der Woche kommt jemand vorbei, du musst dich verpflichten für das, auch wenn es nichts Grosses ist. Die Überwindung, einfach zu wissen, dass ich nicht selbstständig kann sein, oder besser gesagt so selbstständig, wie ich das Gefühl habe, dass ich es könnte sein, sie ist halt immer wieder ein bisschen schwierig für mich. Genau, aber natürlich schätze ich das auch, dass ich einen Therapeut habe und dass ich Leute um mich herum habe. Einfach, manchmal gibt es die Zeiten, wo ich froh wäre, wenn ich selbstständig wäre, genau.
Und bei mir war es ja im Endeffekt genau umgekehrt. Wenn man sein Leben lang selbstständig war, 4 Jahre allein um die Welt reist, sich verschiedene Jobs macht und dann auf einmal von allen Seiten irgendwelche Leute dir erzählen sollen, was du jetzt zu tun und zu lassen hast, obwohl es notwendig war, aber nach dem Motto, das war ein Übergriff sondergleichen.
Der Übergriff von diesen Hilfsorganisationen oder auch von der Behördenseite, wenn wir jetzt noch so die Gesellschaft um euch herum anschauen, in welchem Moment habt ihr das Gefühl, gibt man euch zu spüren, dass ihr, ich sage jetzt mal, nicht so funktioniert, wie unsere Gesellschaft oder gewisse Teile von unserer Gesellschaft das verlangt?
Es ist eigentlich genau das, was wir vorher schon hatten. Man sieht es uns oder mir jetzt in dem Fall nicht an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo mal am Nachmittag in einem Bistro Kaffee trinken bin oder sonst was, und ja, das sieht man dir ja gar nicht an, dass du depressiv bist. Bei mir ist dann viel in die Richtung gegangen, nach dem Motto, ja, kann man doch arbeiten, kann man doch nebenbei oder auf dem Büro oder so. Und Sozialschmarotzer ist also so Begriffe, die dann gefallen sind. Weil man sieht mir ja nicht an, dass ich krank bin. Also bin ich nicht krank. Und hab gesagt, ja, würdest du mir das Gleiche sagen, wenn ich jetzt im Rollstuhl vor dir sitze, würdest du dann auch sagen, wenn du dich anstrengst, dann kannst du auch aufstehen, weil das ist ja das, was man hört, zusammenrieße. Ja, und das tut weh. Ja, und vor allem dann so Begriffe wie Sozialschmarotzer. Ich habe, solange ich konnte, mein Leben lang immer hart und viel gearbeitet. Und ich habe mir das ja nicht ausgesucht und auch nicht gewünscht. Und das tut weh. Und das ist einfach nur gemein.
Habt ihr das Gefühl, dass sich das auch ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren? Zum Beispiel gerade mit so Podcasts, dass sich da wie auch so ein bisschen etwas wandelt in der Gesellschaft?
Also ich gehe progressiv, fast aggressiv mit meiner Krankheit um, dass ich also ganz klar sage, ich bin depressiv. Und mittlerweile die Erfahrung macht, dass immer mehr Leute auf mich zukommen und fragen. Was ist das denn? Wie kannst du mir das mal erklären? Während das Thema Depressionen gleich psychische Krankheit, wir waren einfach Bekloppte früher. Wir waren irre.
Also ich habe auch den Eindruck, man redet auch darüber, dass man in Therapie geht. Das ist vor 30, 40 Jahren noch schon ein bisschen anders.
Nein, um Gottes Willen. Das heißt so Gehirnströme, mittlerweile macht man es ja wieder. Aber früher hat man Elektroströme gekriegt. Also
ich bin in der neuen Generation. Bei uns ist das halt schon ein recht grosses Thema. Aber Vor allem so, wenn ich jetzt so anschaue, meine Grosseltern zum Beispiel, die haben ja mitbekommen, wo es mir nicht gut gegangen ist, als ich in der Klinik war. Und die reden nicht darüber. Also mein Grossvater zum Beispiel hat eine Krebsdiagnose bekommen und er sagt, seitdem durchgehend ihm geht es super. Obwohl man weiss, ihm geht es nicht gut. Also wir merken schon so Unterschied von den Generationen. Was ich einfach schade finde, ist halt, ich werde trotzdem noch abgestempelt. Also sobald jemand hört, ja, Borderline, oh mein Gott, das ist ein Psycho, die bringt sich jede Sekunde kann die sich umbringen. Und sieht mich dann halt auch in einem anderen Licht. Und das finde ich nicht okay, weil ich habe, bevor ich es dir gesagt habe, habe ich ja trotzdem schon das Borderline gehabt. Du hast es mir ja nicht angemerkt. Und auch wenn du es mir anmerkst, ich bin ja trotzdem noch ich.
Ich möchte nur einen Punkt in diesem Zusammenhang ansprechen, wo wir auch schon in einem vergangenen Podcast darüber geredet haben, eben weil man ja viel mehr darüber redet heute und das viel mehr in der Gesellschaft auch durchlässiger geworden ist. Gibt es aus deiner Sicht in deiner Generation auch Tendenz fast schon von einer Verharmlosung, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, junge Leute, die sagen, hey, heute bin ich wieder depressiv und so, aber eigentlich nicht so richtig wissen, was das eigentlich wirklich bedeutet, wenn es eine Krankheit ist.
Ja, also das ist auch etwas, was mich enorm nervt. Also so soziale Medien, ich meine, ich bin da voll dabei, oder? Und schon nur das TikTok-Zeug, das man nachher sieht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das viele machen wegen Aufmerksamkeit, weil ich weiss ja die Geschichte von diesen Leuten nicht. Aber was mich hässig macht, ist, wenn man sich selber diagnostiziert. Dass jeder Zweite jetzt sagt, ja, ich bin depressiv, nur weil er mal eine schwere Zeit hat, das finde ich, ist nicht okay.
Ja, das ist, also ich habe heute habe ich wieder meinen Depri-Tag. Der Person könnte ich schon ins Genick springen. Nach dem Motto, leb mal eine Woche so, wie ich lebe. Aber ich dachte, ich mache mir da auch keine Scherze und sage, auch heute fahre ich jetzt eine Woche im Rollstuhl. Das macht da auch kein Mensch.
Ich möchte doch noch ganz kurz so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was ist euer Wunsch oder eure Hoffnung einfach für die nähere oder auch für die fernere Zukunft?
Also bei mir ist im Moment, weil Hoffnung in dem Sinne, nein, ich bin klinisch depressiv, das werde ich den Rest meines Lebens bleiben. Aber es gibt natürlich auch den Aspekt Partnerschaft. Ich bin 52 und für eine alte Jofa fühle ich mich also noch nicht alt genug. Aber es ist, da hätte ich gerne Hoffnung. Aber aufgrund der Medikamente ist, oder ich bei mir jetzt, ist einfach die Libido nicht mehr existent. Das heißt, ich habe keinerlei sexuellen Bedürfnisse mehr. Wie soll ich dann einen Partner finden? Wie soll ich einen Mann klar machen nach dem Motto, ja du, also wir können ja schon, aber im Bett läuft nichts und so kuscheln, das ist mir schon zu nah, das habe ich jetzt auch nicht gern. Ja, ohne Medikamente geht's nicht und mit Medikamenten geht das andere nicht.
Okay, das war jetzt Zweisamkeit, wo wir heute schon viel darüber geredet haben. Ja. Grundsätzlich mit der Krankheit, eben Stabilisierung oder eben Verbesserung von der Situation, oder was erhoffst du, was wünschst du?
Gleichbleibend.
Laura?
So die Stabilität, die ich jetzt habe.
Ja, also bei mir ist es halt, ich bin noch sehr jung, habe noch lange Zeit hoffentlich vor mir. Natürlich hoffe ich, dass ich stabil bleibe. Ich habe schon noch Hoffnung. Und auch wenn es mir schlecht geht, also das Erste, was ich sage, ist, ich will doch einfach gesund sein im Kopf. Die Heilung von dem, das ist jetzt nicht mein höchstes Ziel. Es ist einfach so, stabil zu sein, ist mein Ziel. Und ich finde, man sollte auch immer die kleinen Schritte sehen und nicht nur die ganz grossen, weil sonst ist man schnell überanstrengt.
Wir stehen kurz vor Weihnachten. Festtag, Familienzeit, für einsame Menschen häufig eine besonders schwierige Zeit. Wie sieht das bei euch aus?
Also für mich ganz schrecklich. Das ist ein einziger Kampf jedes Jahr. Und ich bin froh, wenn es vorbei ist.
Also Augen zu und durch, ja. Laura?
Bei mir ist es immer ein bisschen wechselhaft, weil meine Familie selber nicht immer die psychisch belastendste Geschichte hat. Halt. Letztes Jahr bin ich alleine in der Klinik gewesen. Alle sind unterwegs gewesen. Die einzige Person, die bei mir war, ist eine Betreuungsperson. Und das war auch sehr schlimm für mich gewesen. Ich durfte auch nirgends hin. Dieses Jahr ist es so, dass ich zum Glück mein Gotti habe, wo ich gehen kann. Also das ist die grösste Stütze in meinem Leben, bis auf meinen Therapeuten und meine beste Kollegin. wenn ich sie nicht hätte, wäre es, glaube ich, auch wieder sehr schlimm für mich. Ja. Aber ich kann einfach diesen Tag mit ihr, die restliche Zeit wird die wahrscheinlich schon ein bisschen traurig sein. Ich bin auch immer gegen Geburtstag von mir traurig, weil ich ihn halt nicht mit meiner lieblichen Familie so verbringe, also mit der Mutter und mit den Geschwistern. Aber ja, durch das, dass ich halt schon noch jemanden habe, jetzt wieder, geht mir das ein bisschen Halt.
Aber auch da wieder das Positive raussuchen. Ich feiere kein Weihnachten, ich muss keine Geschenke kaufen.
Genau.
Ich muss auch nicht suchen oder mir Stress machen. Für mich existiert Weihnachten einfach nicht. Ich versuche es zumindest.
Ich darf euch ja trotzdem eine schöne Zeit wünschen für die nächsten Tage und alles Gute fürs neue Jahr und vor allem auch Danke sagen für eure Offenheit, dafür, dass ihr eure Geschichte, eure Lebensgeschichte in diesem Podcast «Los mal zu» vom Netzwerk Traversa geteilt habt. Dem Podcast, wo Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Stimme gibt. Und falls ihr, die jetzt zuhört, Hilfe sucht oder in einer schwierigen Situation steckt, es gibt diverse Stellen, die helfen. In unseren Shownotes vom Podcast sind ein paar Stellen angegeben. Die dargebotene Hand ist zum Beispiel so eine Stelle, die hilft. Telefonnummer 143. Weitere Hilfsangebote, wie gesagt, gibt es im Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Und allen, die zuhören, wünsche ich an dieser Stelle auch schöne Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.
Danke.
Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.